Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Stell dir heute mal vor, du gehst durch so ein altes, wirklich ehrwürdiges Museum.
Mhm.
Du schaust dir historische, religiöse Texte an. Alles liegt dahinter dickem Panzerglas, ordentlich etikettiert.
Man erwartet da ja so eine gewisse, also eine trockene Vorhersehbarkeit, ne?
Absolut. Irgendeine moralische Abhandlung aus der Antike halt. Aber dann stößt du auf einen Text, der fast 2000 Jahre alt ist und plötzlich zerspringt dieses Glas direkt vor deine Augen.
Ja, weil man nämlich begreift, das ist gar kein staubiges Ausstellungsstück.
Überhaupt nicht. Das ist eine meisterhaft konstruierte rhetorische Falle. Und bevor du überhaupt verstehst, wie die funktioniert, bist du schon voll reingetappt.
Ein Römerbrief an.
Richtig, spezifisch Kapitel 1, die Verse 18 bis 32.
Genau. Und China seziert das nicht nur so grammatikalisch, sondern er legt die komplette Strategie des Autors, also von Paulus, frei.
Und der Text fängt ja direkt mit so einem massiven Konzept an, dem Zorn Gottes.
Ja. Aber China arbeitet eben sofort heraus, dass sich dieser Zorn in der antiken Vorstellung nicht gegen schlichte Unwissenheit richtet.
Sondern?
Das Ziel sind Menschen, die eine Wahrheit, die sie eigentlich problemlos erkennen könnten, aktiv und ja systematisch unterdrücken.
Und das ist der Punkt, wo China dieses super spannende Konzept der Plausibilitätsstrukturen reinbringt, oder?
Ganz genau. Er wendet dieses soziologische Konzept auf die Antike an.
Weil, also, wenn Menschen die Wahrheit unterdrücken, dann tun sie das ja selten aus reiner Boshaftigkeit.
Richtig.
Sie tun das, weil sie sich in einem Rahmen bewegen, der ihnen etwas völlig anderes als logisch und vernünftig verkauft.
Eine Plausibilitätsstruktur ist quasi das unsichtbare Gerüst unserer Kultur, das definiert, was wir als normal empfinden.
Genau so ist es. Und Paulus argumentiert hier, dass die antike Gesellschaft einer Struktur folgte, die die offensichtliche Wahrheit über einen Schöpfer komplett ausblendete.
Und stattdessen haben sie sich dieses riesige System von Götzenbildern erschaffen.
Ja, und der Mechanismus dahinter ist echt faszinierend. In der römischen Welt war diese Anbetung der vielen Götter, also das Pantheon, extrem eng mit dem Staat verwoben.
Also mit Patriotismus und so.
Exakt, mit Patriotismus und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Wer das in Frage stellte, galt nicht nur als Außenseiter, sondern als Gefahr für die Ordnung. Ne?
Richtig. Die Leute haben sich also für dieses kulturell akzeptierte System entschieden, weil es Sicherheit gab, selbst wenn es intellektuell totale Risse hatte.
Aber warte mal, wenn Paulus behauptet, die hätten die Wahrheit aktiv unterdrückt, dann fragt man sich doch, woher hätten die das überhaupt wissen sollen?
Mhm. Gute Frage.
Also diese heidnischen Römer oder Griechen, die kannten ja die jüdischen Schriften gar nicht. Woher hätten die diese Wahrheit über einen einzigen Gott kennen sollen?
Ja, und da zeigt Chinas Analyse, dass Paulus sich hier auf die Naturlehre stützt. Er sagt, die Schöpfung selbst, das physische Universum, zeigt genug von diesem Schöpfer.
Niemand kann sich auf Ignoranz berufen, quasi.
Genau, weil die Beweise für ein intelligentes Design überall sind. Und das Spannende ist, das war damals gar kein rein jüdisches oder christliches Argument.
Ach, echt nicht?
Nee. China belegt das historisch extrem gut. Führende antike Philosophen dachten da ganz ähnlich.
Wer zum Beispiel?
Also, wir finden das beim Stoiker Epiktet so gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Aber auch schon bei Cicero oder Seneca.
Wow, okay.
Für die war die Betrachtung der Natur, also die Bahnen der Sterne oder die Komplexität des menschlichen Verstandes, der ultimative Beweis für einen Designer.
Das ist ja ein, also das ist so, als würde man in ein hochkomplexes Uhrwerk schauen, ne?
Ja, schöner Vergleich.
Du siehst da diese feinen Zahnräder, wie alles präzise ineinander greift und dann behauptest du ernsthaft, dieses Ding sei durch Zufall entstanden?
Durch einen Wirbelsturm in der Metallwerkstatt oder so.
Genau. Das ist doch absurd.
Und Epiktet ging da ja so weit zu sagen, dass jeder, der die Natur beobachtet und ein ordnendes Prinzip leugnet, im Grunde intellektuell defizitär ist. Wer das leugnet, ist dumm.
Krass. Gab es da keine Ausnahmen?
Doch, die Epikureer. Die glaubten an ein vom Zufall gesteuertes Universum. Aber ansonsten gab es da echt einen breiten intellektuellen Konsens über einen Schöpfer.
Aber Moment, wenn dieser Konsens da war, wenn die gebildeten Griechen und Römer das wussten, warum übt Paulus dann so eine scharfe Kritik an ihnen?
Weil sie aus diesem Wissen keine moralischen Konsequenzen gezogen haben. Das ist Chinas Punkt.
Ah, okay.
Sie haben diesen Designer anerkannt, aber die Götzenbilder trotzdem nicht abgeschafft. Sie wussten es besser. beugen sich aber diesen Plausibilitätsstrukturen.
Sie haben also weiterhin Statuen von Tieren oder Menschen angebetet.
Genau. Aus reiner sozialer Bequemlichkeit. Wer den Staatsgöttern den Rücken kehrte, dem warf man Atheismus vor.
Und das war damals ja ein politisches Verbrechen, oder?
Absolut. Und wer dieses Wissen um einen Schöpfer hat, es aber so ignoriert, der verfällt laut Paulus in einen Zustand, den die antiken Philosophen selbst als moralischen Wahnsinn bezeichneten.
Sie gaben also vor, weise zu sein und wurden quasi zu Narren.
Ganz genau. Die Erkenntnis hatte null Auswirkung auf ihr Leben.
Das führt uns ja direkt zu der Frage, wie Paulus diese massive Kritik rhetorisch verpackt. Er schreibt ja an eine gemischte Gemeinde in Rom.
Ja, Juden und Nichtjuden.
Und er startet mit einer echt schonungslosen Abrechnung der heidnischen Kultur und deren moralischen Verfehlungen.
Und stell dir jetzt mal die Dynamik im Raum vor, wenn das vorgelesen wird. Der jüdische Teil des Publikums.
Die haben im Geiste wahrscheinlich Standing Ovations gegeben, oder?
Definitiv. Die haben sich moralisch total überlegen gefühlt. Und exakt das will Paulus provozieren. Keiner zieht da einen genialen Vergleich zum Propheten Amos.
Dem Amos-Effekt.
Richtig. Im Buch Amos macht der Prophet genau das Gleiche. Er verkündet lautstark das Gericht über die ganzen verhassten Nachbarvölker.
Moab, Ammon und alle klatschen.
Applaus ohne Ende. Aber dann auf dem Höhepunkt der Stimmung dreht Amos sich um und sagt: Und jetzt Gericht über Israel, denn euch habe ich erwählt.
Totenstille im Raum.
Wahnsinnig guter rhetorischer Move, ne?
Ja, das ist ein genialer psychologischer Trick. Er bringt sie dazu, über die Fehler der anderen zu nicken, nur um ihnen dann den eigenen Spiegel vorzuhalten.
Weil wir ja alle dazu neigen, uns über andere aufzuregen, um von unserem eigenen Kram abzulenken.
Projektion pur.
Aber China sagt ja, Paulus baut das noch viel subtiler auf, als es auf den ersten Blick wirkt.
Oh ja.
Er beschreibt diese heidnischen Sünden nämlich mit ganz bestimmten Worten aus dem Alten Testament.
Ah, aus Psalm 94 und 106, oder?
Exakt. Und diese Psalmen beschrieben ursprünglich das Versagen von Israel, als sie Gott gegen Götzen eintauschten.
Er streut also so kleine Brotkrumen für sein gebildetes jüdisches Publikum.
Genau. Die nehmen das vielleicht unbewusst wahr, wollen sich im Eifer der Empörung aber nicht eingestehen, dass es eigentlich um sie selbst geht.
Wahnsinn. Aber um zu verstehen, warum dieses anfängliche Heidenbashing so gut funktioniert hat, müssen wir uns mal anschauen, wie die Welt damals wirklich aussah.
Ja, diese Sünden, die da angeprangert werden, waren ja tief im römischen Alltag verwurzelt.
Das hat ja viel mit Demografie zu tun, ne? Wenn wir heute diese Texte lesen, packen wir da oft unsere moderne Brille drauf. So Konzepte wie Einvernehmlichkeit oder Gleichberechtigung.
Ja, und China demontiert das total. Paulus sieht bestimmtes sexuelles Verhalten zwar theologisch als Abkehr vom Schöpfungsplan, aber die historische Praxis, die er da vor Augen hat, die ist extrem von Macht und Ausbeutung geprägt.
Und das fing ja schon bei der Geburt an.
Buchstäblich. Durch dieses absolute Recht des Familienoberhaupts, des Paterfamilias, konnten unerwünschte Babys einfach ausgesetzt werden.
Einfach auf den Müll geworfen?
Ja, Kena zitiert da Papyri und Zensusdaten vor allem aus Ägypten. Wirtschaftliche Gründe waren oft ausschlaggebend. Und es traf vor allem Mädchen.
Weil sie später eine Mitgift brauchten und so?
Genau. Sie galten als wirtschaftliche Belastung. Das führte dann regional zu extremen Ungleichgewichten. Teilweise 2 Männer auf eine Frau.
2:1. Das muss ja krasse gesellschaftliche Folgen gehabt haben. Diese ausgesetzten Mädchen sind ja nicht einfach verdunstet.
Die wurden oft von Sklavenhändlern eingesammelt.
Eine industrielle Pipeline der Ausbeutung quasi.
Richtig. Die landeten dann oft als Schankmädchen in Tavernen, was im Römischen Reich eigentlich gleichbedeutend mit Zwangsprostitution war.
Und dieser krasse Frauenmangel hat ja auch die normale Ehe total verändert.
Absolut. Griechische Männer haben oft erst mit 30 geheiratet, wenn sie finanziell gut dastanden.
Und die Frauen?
Die waren oft gerade erst in der Pubertät. Durchschnittlich 12 Jahre jünger. Das war keine romantische Partnerschaft auf Augenhöhe.
Eher so reine Pflichterfüllung für legitime Erben. Und die Frauen wurden wie unmündige Kinder behandelt, richtig?
Genau. Und weil das so war, haben Männer natürlich andere sexuelle Ventile gesucht. Da kommt dann die Sklaverei ins Spiel.
Wo menschliche Körper einfach eine käufliche Ware waren.
Ob Sklaven im eigenen Haus, billige Bordelle oder diese extrem teuren Hetären. Es war immer ein Marktplatz der Macht.
Es ging den Römern also gar nicht so sehr um die Geschlechterkombination, sondern nur um den Status.
Exakt. Wer dominiert wen? Für einen römischen Bürger war es völlig okay, den dominanten Part in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu haben, solange der andere ein Sklave oder Nichtbürger war.
Aber den passiven Part einzunehmen, das war absolut verpönt, oder?
Das galt als feminin und konnte eine politische Karriere komplett zerstören. Da gab es auch dieses Gesetz des Stuprum.
Was genau war das?
Das stellte sexuellen Kontakt mit freien, ehrbaren Bürgern außerhalb der Ehe unter Strafe. Aber der Körper eines Sklaven, der war juristisch einfach Eigentum.
Damit konnte man machen, was man wollte. Das wirft ja echt ein völlig anderes Licht auf diese Texte.
Total. Und jüdische Autoren wie Philo oder Josephus haben das ja auch alle einstimmig abgelehnt.
Sie verurteilten also eine Kultur, die Menschen komplett auf ihren Status reduziert und Körper einfach konsumiert hat?
Genau, das war für die der ultimative Beweis für diesen moralischen Wahnsinn.
Wenn wir das alles wissen, stellt sich natürlich die Frage nach der modernen Debatte. Wie ordnet China das für heute ein, ohne da politisch extrem Partei zu ergreifen?
Er bleibt da sehr neutral. Er macht klar, Paulus kannte so ein modernes Konzept wie die gleichberechtigte Homo-Ehe überhaupt nicht.
Das gab es damals einfach nicht.
Richtig. Die einzige Ausnahme, die historisch oft zitiert wird, war Nero mit dem Sklaven Sporus.
Aber das war doch dieses groteske Machtspiel, wo Nero ihn hat kastrieren lassen, oder?
Ja. Er kleidete ihn als Kaiserin und führte ihn vor. Das Volk hat das verspottet. Das war reine imperiale Demütigung, keine Partnerschaft.
Also zielte Paulus genau auf diese ausbeuterischen Praktiken seiner Zeit ab.
Ja, und China betont hier stark die pastorale Sensibilität. Paulus verurteilt das Verhalten als Abkehr von Gottes Ordnung. Aber, und das ist wichtig, der Text ist keine theologische Erlaubnis, Menschen zu missbrauchen oder auszugrenzen.
Weil ja jeder Mensch individuelle Versuchungen hat, ne?
Ganz genau. Und hier warnt China massiv vor religiöser Heuchelei.
Inwiefern?
Naja, wenn christliche Gemeinschaften sexuelles Fehlverhalten total hart bestrafen, aber so Sachen wie Tratsch, Neid oder Verleumdung einfach ignorieren, dann ist das inkonsistent.
Das ist ja, als würde man jemanden wegen Falschparkens ins Gefängnis werfen, aber dem Bankräuber nebenan freundlich zunicken.
Schönes Bild. Ja, genau so. Paulus nutzt diese sichtbaren, drastischen Sünden der Römer eigentlich nur als Hebel, um seinen echten Punkt vorzubereiten.
Und dieser Punkt gipfelt am Ende des Textes in dieser gewaltigen Lasterliste, richtig?
Ja. Und in dem Konzept des unfähigen Denkens. Paulus beschreibt das so. Wenn eine Gesellschaft die Wahrheit über Gott verwirft, dann überlässt Gott sie einfach ihren eigenen Leidenschaften.
Da gibt es doch dieses geniale Wortspiel im Griechischen.
Richtig. Weil die Menschen es nicht für richtig urteilten, das griechische Wort ist dokimazo, Gott anzuerkennen.
Übergab Gott sie einem Verstand, der die Prüfung nicht besteht, also adokimos.
Genau. Das kommt eigentlich aus der antiken Metallprüfung. Es ist ein Verstand, der durch Leidenschaften komplett korrumpiert und moralisch unbrauchbar ist.
Und was passiert, wenn der Verstand so unbrauchbar wird?
Das listet Paulus dann detailliert auf. Lasterlisten waren bei antiken Moralisten sehr beliebt. Philo hatte mal eine mit über 100 Punkten.
Wow, 100? Aber wie ist die bei Paulus aufgebaut? Da schnappt die Falle dann endgültig zu, oder?
Definitiv. Er fängt mit Dingen an, bei denen die moralisch Überlegenen im Publikum sofort rufen würden, ja genau, diese furchtbaren Heiden. Also Mord, Hass, Bösartigkeit.
Aber dann rutscht er fast unmerklich ins Banale ab.
Richtig. Plötzlich stehen da Sachen wie Klatsch, Verleumdung, Neid, Arroganz und Ungehorsam gegenüber den Eltern.
Das ist der absolute Hammer. Die Leute klatschen erst Beifall und auf einmal müssen sie zugeben, okay, verdammt, er redet auch von mir.
Der Klatsch in der eigenen Gemeinde wird auf dieselbe Stufe gestellt wie die extreme Abkehr vom Schöpfer. Beides entspringt diesem Adokimus, diesem korrumpierten Verstand.
Das ist der Amos-Effekt in Perfektion. Niemand im Raum kommt da ungeschoren davon. Die Selbstgerechtigkeit wird komplett eingerissen.
Ganz genau. Nach Chinas Interpretation zeigt der Text, jeder Mensch, egal ob Heide oder frommer Jude, hat exakt das gleiche elementare Bedürfnis nach Gnade.
Wenn wir diese Analyse jetzt mal zusammenfassen, dann sehen wir ja, dieser Text ist keine plumpe moralische Keule.
Überhaupt nicht. Es ist ein brillanter rhetorischer Aufbau.
Wir sind von antiker Philosophie über die demografischen Abgründe Roms bis zu dieser harten Erkenntnis gereist, dass jeder von uns fehlbar ist.
Eine komplexe Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, ja?
Und um diesen Bogen zu schließen, möchte ich dir als Zuhörer noch einen letzten provokanten Gedanken mitgeben. Etwas völlig Neues zum drüber nachdenken.
Zu diesen Plausibilitätsstrukturen vom Anfang.
Ganz genau. Wir blicken heute auf das antike Rom zurück, auf das Aussetzen von Babys, auf die Sklaverei und diese Machtgefälle und wir sagen sofort, was für ein moralischer Wahnsinn.
Aber für die Römer war das völlig logisch und normal.
Genau, ihre Kultur hat ihnen das als plausibel verkauft. Wenn wir das jetzt mal auf uns heute anwenden, was glaubst du, welche Dinge, die wir heute in unserer modernen Kultur für völlig alltäglich, vernünftig und plausibel halten, welche Dinge werden Beobachter in 2000 Jahren kopfschüttelnd als unseren ganz eigenen moralischen Wahnsinn bezeichnen?
Das ist echt eine starke Frage. Da braucht's manchmal echt so eine alte rhetorische Falle, um das eigene Panzerglas zu durchbrechen.
Besser kann man es nicht sagen. Danke, dass du dich heute auf diese wirklich intensive Tiefenanalyse eingelassen hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss, mach's gut.